Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. In der heutigen Radiosendung hören Sie ein Interview mit Tanko Scholten von der FBI in Xanten. Und am Ende der Sendung gibt es noch Tipps und Anregungen für Sie zum Final Countdown am 19.05.2022. Der 19.05.2022 ist der Einsendeschluss für Ihre Einwendungen gegen die Erweiterung des Salzbergbaus am Niederrhein, wo Sie Ihre Sorgen und Nöte dem Bezirksamt in Arnsberg auf jeden Fall mitteilen sollten. Bedenken Sie, wer sich nicht meldet und seine Ansprüche nicht geltend macht und jetzt an das Bergamt in Arnsberg, der Genehmigungsbehörde für die Erweiterung des Salzbergbaus, seine Einwendung sendet, verpasst die letzte Chance, auf die befürchteten Probleme aus Ihrer persönlichen Sicht hinzuweisen. Näheres auf der Webseite www.salzbergbaugeschädigte.de. Doch starten wir zunächst mit dem Interview, wie schon gesagt, heute zu Gast Tanko Scholten.
Tanko Scholten ist hier einmal als Privatmann, aber auch als Mann, der eben halt in der Lokalpolitik sich sehr gut auskennt und vor allen Dingen in der Stadt Xanten. Und auch der Bergbau betrifft natürlich auch in Zukunft die Stadt Xanten. Und es gibt viele, viele Dinge, die man da berücksichtigen muss. Das wurde mir besonders bewusst, als wir an einer Sitzung teilgenommen haben, der Bürgerinitiative Hochwasser uns gesagt hat oder uns gezeigt hat, was eben halt für Probleme auf die Menschen zukommt, wenn es zu dieser Erweiterung des Salzbergbaus kommt. Was passiert mit unseren Deichen? Und da hat uns Herr Scholten ganz interessante Statements gegeben. Die Erweiterung des Salzbergbaus. Wie sehen Sie das aus Ihrer Sicht zunächst einmal?
Ja, Herr Kamps, vielen Dank für die Einladung. Es ist uns sehr wichtig, viel mehr Menschen auf diese Problematik aufmerksam zu machen. Eigentlich ist zumindest ein Kind schon ins Bad gefallen. Denn unter den Banndeichen vor der Bislicher Insel an der Ortschaft Birten hat bereits der Salzbergbau stattgefunden. Das heißt, jetzt sind wir in einer Phase, in der dort die Deiche wegen der Absenkungen, die schon stattgefunden haben und die zukünftig erwartet werden, erhöht werden müssen. Das macht uns große Sorge. Erstens, weil wir nicht wissen, ob die Erhöhungserwartungen, die berechnet werden anhand der Senkungserwartungen des Salzbergbaus, wirklich stimmen. Denn das, was vielen Leuten nicht klar ist, über eine weite, weite Strecke senken sich die Gebiete hinter den Deichen durch den Bergbau dermaßen ab, dass wenn es dort einmal zu einer Wasseransammlung kommt, es keinen natürlichen Ablauf mehr über den Rhein geben wird, denn der Rhein liegt höher.
Ja, an dieser Stelle vielleicht eine andere Frage noch. Welche Stadtteile betrifft es bei euch ganz besonders in Xanten? Ich denke, es ist einmal die Beek und ist es Birten oder wo ist das ganz besonders schlimm?
Ja, das sind die beiden Ortsteile, bei denen die Einwohner jetzt schon die täglichen Sprengungen erleben. Da klirren dann die Gläser. Das heißt, sie wissen, einige hundert Meter unter ihnen wird im Erdreich mit Explosionen das Salz abgebaut. Zukünftig wird aber, das sind zumindest die Planungen der Bergbauunternehmung, auch Richtung Xantener Altstadt der Bergbau stattfinden. Und dann wird es dort auch zu Absenkungen kommen. Nach Ansicht der Unternehmen erst sehr langfristig und auch nur sehr vorsichtig. Aber das ist ein Spiel mit einem hohen Risiko, denn wenn die Absenkungstrichter nach den bisherigen Berechnungen bis zum Dom reichen könnten, dann genügen ja wenige Grad und die Altstadt Xantens steht auf uralten Fundamenten.
Herr Scholten, Sie sprachen vor der Musik an, dass die Stadt Xanten auf uralten Fundamenten steht. Wenn man sich als Laie ein wenig mit der Archäologie beschäftigt, so erkennt man, dass Kultstätten und sakrale Gebäude schon bei den Urvölkern dort errichtet worden sind, wo man besondere Voraussetzungen zum Beispiel im Boden gefunden hat. Waren es damals Routengänger, die auch heute noch die Besonderheiten im Boden erkennen? So sind es heute geologische Untersuchungen, die dieses untermauern. Sehr oft befinden sich dort im Boden sogenannte tektonische Störungen, die die Besonderheiten ausmachen. Auch der Xantener Dom und auch die Vorgänger, die dort irgendwann mal gestanden haben, stehen vermutlich auf einer solchen tektonischen Störung im Untergrund, die noch aus der Gesteinsverschiebung der Eiszeit in unsere Erdgeschichte stammen. Ein Geologe und Routengänger sagte mir, dass dort diese tektonischen Störungen, die von Lebewesen, ob Mensch oder Tier, wahrgenommen werden. Das gilt sicherlich auch für den Dom von Xanten und die archäologischen Stätten rund um Xanten. Somit sind die Absenkungen durch den Bergbau in der Stadt Xanten eigentlich ein No-Go. Tektonische Störungen können durch die Verschiebung im Untergrund, durch die Bergsenkung und den Einfluss des Salzbergbaus zu deutlichen Oberflächenschäden und Gebäudeschäden führen und sicherlich auch zu Schäden an dem Wahrzeichen des Niederrheins, dem Dom zu Xanten, und den archäologischen Vermächtnissen, dem Erbe der Römer, hier am Niederrhein führen. Xanten als Bestandteil des Limes ist ein Teil des Weltkulturerbes. Wie sehen Sie das?
Herr Scholten, was sagen Sie zum Xantener Dom? Ich meine, wir haben ja auch sehr viel Kultur in Xanten. Das wird doch alles beeinträchtigt, oder nicht?
Ja, wenn die Berechnungen der Salzunternehmen stimmen, dann werden wir wahrscheinlich Beeinträchtigungen der Stabilität des Domes nicht mehr erleben. Aber der Dom in seiner heutigen Statur ist über 700 Jahre alt. Das heißt, das ist kein Gebäude, das für eine oder zwei Generationen errichtet wurde, sondern im Grunde genommen für die Menschheit, für die Katholiken hier am Niederrhein und für alle, die Xanten und den Dom auch als Wahrzeichen ihrer Heimat kennen. Und wir müssen, das ist unsere Aufgabe, dafür sorgen, dass solche Leuchttürme der Kultur auch für die Zukunft erhalten bleiben. Und dann darf es kein irgendwie abgewägtes Risiko geben, dass der Dom in die eine oder andere Richtung kippt. Das ist unvorstellbar.
Ja, gehen wir nochmal zurück zu der Geschichte mit dem Hochwasser. Herr Parsons gab dann an, als er gefragt wurde, wie sicher sind die Deiche? Und er sagt, nach seiner Meinung sind die Deiche, wenn sie neu aufgebaut werden, sehr, sehr sicher. Und er wird keinem Deichbau zustimmen, der nicht absolute Sicherheit gewährleistet. Aber diese absolute Sicherheit, die er gewährleisten will, ist natürlich auch beeinträchtigt. Und das Gleiche gilt doch sicherlich auch für den Bereich des gesamten Kulturgutes der Stadt Xanten. Oder wie sehen Sie das? Wir haben ja mehr. Wir haben in Xanten einmal den APX, wir haben den Dom und wir sind auch Weltkulturerbe. Verstehen Sie das alles, dass man darunter abbaut?
Nein, das ist vollkommen unbegreiflich. Herr Parsons macht sicherlich seinen Job gut und er richtet sich da an den Bemessungshochwassern, die eben die Grundlage für die Erhöhung der Deiche sind. Wenn aber, weil es keine absolute Sicherheit geben kann und auch ein Bemessungshochwasser und das, was erwartet werden kann, keine absolute Garantie gibt, dann steht natürlich alles, was Sie gerade angesprochen haben, auch unter einem potenziell schlechten Licht. Denn wir haben hier ja zwei verschiedene Dinge zu betrachten. Zum einen, dass wir aufgrund der Klimaveränderungen damit rechnen müssen, dass es zu ganz anderen Wettererscheinungen kommen kann. Das kann dazu führen, dass Hochwasser sehr viel höher und sehr viel kurzfristiger ansteigen, als wir das aus der Vergangenheit kennen. Das ist die eine Sache. Das alleine ist ein Grund, die Deiche zu erhöhen. Das andere ist, dass durch die Absenkungen unter den Deichen diese erhöht werden müssen, weil das Wasser ja aus ganz anderen Regionen kommt. In der Regel ja rein aufwärts entsteht es entweder durch die Schneeschmelze oder durch Hochwasser, wie beispielsweise im vergangenen Jahr im Ahrtal oder häufig an der Mosel, an den kleineren Flüssen, die das Wasser dann in den Rhein bringen. Wenn diese den Deich belasten und auf der anderen Seite eine wannenartige Vertiefung entsteht, vielleicht noch gepaart mit einem Starkregenereignis, dann frage ich mich, welchen Sinn haben alle Regeln, die jeden ihrer Hörerinnen und Hörer auch plagen, wenn sie Kleinigkeiten an ihrem Haus ändern wollen, das vielleicht unter Denkmalschutz steht oder nachbarschaftsrechtliche Bedingungen, die Garagenentfernung vorschreiben oder die Heckenhöhe oder sonst was. Ich finde, diese natürlich richtigen und wichtigen Regeln werden ad absurdum geführt, wenn unten drunter ein Unternehmen alles machen kann und oben drüber dann alles ins Wanken und Schwanken gerät und dann spielt es überhaupt keine Rolle mehr, ob etwas unter Weltkulturerbeschutz steht oder nicht. Da müssten doch eigentlich alle Alarmsignale bei denen Leuten, die für solche Regeln zuständig sind. Meines Erachtens ist das Bergrecht in dieser Hinsicht ein Erbe aus einer längst vergangenen Zeit. Das muss geändert werden.
Ja, ich denke, da ist so mittlerweile die Politik, kommt so langsam auch dahinter, dass man das vielleicht ändern könnte. Problem ist natürlich, Bergbau gibt es eigentlich nur noch bei uns hier am Niederrhein. Irgendwo anders gibt es kaum noch Bergbau. Und ich sage mal, das Bergrecht ist ein Bundesrecht. Das heißt, es müssen sich also alle Länder in Deutschland damit beschäftigen. Und ich sage einfach so, die Leute, die sich noch nie mit dem Bergbau beschäftigt haben, werden das auch nicht tun. Darum wird es also da deutliche Schwierigkeiten geben. Ein weiterer Aspekt, den Sie ja nun gerade auch gesagt haben, ist diese Erschütterungen, die durch die Sprengungen kommen, dieses Erzittern. Die Stadt Xanten hat viele Millionen in die Hand genommen, auch mit Förderung, um eben halt den Tourismus zu fördern, um hier an dieser Stelle beispielsweise ja ein Kurort zu werden. So, und wie interessant ist es dann oder wie schön muss es dann sein für Menschen, die hier nächtigen, dass sie nachts von Sprenggeräuschen geweckt, von klirrenden Gläsern aufgeschreckt werden.
Schon heute senden mir Menschen aus Zanten und den Stadtrandgebieten Informationen, rufen mich an und schildern mir ihre Probleme. Selbst bis zur Stadtmitte hört man stellenweise, je nachdem wie stark die Sprengungen sind, diese Sprenggeräusche schon. Man sendet mir Tonaufnahmen von den Sprenggeräuschen und fragt, ob ich nicht mal darüber im Radio berichten könnte. Kinder, Babys und alte Menschen werden im Schlaf gestört. Haustiere spielen verrückt und der Steinsalzbergbau ist noch weit entfernt im Moment von Xanten. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was passiert, wenn der Salzbergbau, wie geplant, bis zum Augustusring vorgedrungen ist.
Ja, das ist ein interessanter Aspekt, über den habe ich noch nicht nachgedacht, weil außerhalb der von Ihnen benannten Ortsteile von Xanten, der Beek und Birten, dieses Phänomen des Gläserklirrens ja eigentlich nicht bekannt ist. Und ein Gast in einer dieser Ortschaften, der wird das vermutlich nur als aufregendes Erlebnis mitnehmen. Und ob das tatsächlich dann auf große Gegenliebe bei Gästen, die für ein ruhiges Hotelbezimmer oder eine Pension bezahlt haben, führt, das wage ich zu bezweifeln. Das ist interessant. Also den Aspekt der wirtschaftlichen Störung, denn das touristische Standbein spielt in Xanten ja eine ganz erhebliche Rolle, das nehme ich mal mit in unsere Kommunalpolitik. Das ist ein guter Hinweis. Vielen Dank.
Herr Scholten, ich werde täglich hier mit diesen Dingen konfrontiert, sobald ich nur in irgendeiner Form auf den Salzbergbau die Menschen anspreche im Bereich des Stadtrandes von Xanten, kommen all diese Fragen. Und es ist ja nicht so, dass das nur einmal ist, sondern das ist ja nun kontinuierlich. Da die einzelnen Sprengkreise mit Verzögerung gezündet werden, von wenigen Millisekunden und nacheinander stattfinden, entsteht hier ein Grollen, das man deutlich hören kann. Und die Sprengwellen addieren sich deutlich, sodass die Vibration an der Oberfläche deutlich verstärkt wird. Somit einem Mini-Erdbeben gleicht. Die Sprengungen finden morgens um 6 Uhr statt.
Die findet abends um 10 Uhr statt, dann wenn die Leute geruhsam irgendwo sitzen wollen. Und das sind ja nun, wenn ich manche Leute höre, ganz massive Erschütterungen, die großenteils da unten auftreten. Das sind also mittlere kleine Erdbeben, die da eigentlich vonstatten gehen. Und das kann doch eigentlich nicht sein. Die Leute wollen sich dort ausruhen, die Leute wollen dort entspannen vom täglichen Leben und haben vielleicht sogar eine Menge Geld bezahlt, wie Sie gerade schon sagen. Und dann werden sie so gestört. Das kann doch nicht der Wille der Stadt Xanten sein.
Ja, ich hoffe, dass die Verantwortlichen in der Verwaltung das auch wahrnehmen. Ich werde das dorthin tragen. Aber mich selber irritiert das, wenn ich mal bei Bekannten an der Beek zu Besuch bin und es klirrt da abends. Ich möchte das selber gar nicht haben. Da muss ich gar nicht erst auf die Touristen warten. Und ich wundere mich, dass tatsächlich so viele Leute, na, wir sind halt doch Gewohnheitstiere, sich daran gewöhnt haben, das mitzumachen in allen Ortsteilen, auch außerhalb von Xanten, wo man das ständig hört. Das Hören ist es ja nicht alleine. Und wenn ich denke, ich wohne in einem alten Haus und ich weiß, dass so eine Erzitterung, eine Erschütterung ja durchaus auch irgendwann mal einen Punkt erreicht, wo die Stabilität des Hauses in Gefahr geraten kann. Und Sie wissen das sehr viel besser als ich, dass gerade in den Ortsteilen Ginderich, Büderich, auch Wallach und Bord herum ja massiv Störungen aufgetreten sind. Und dann kommen wir ja zu einem ganz anderen Thema, nämlich der Schwierigkeit der Menschen, belegen zu müssen, dass diese Erschütterungen und die Schäden ihres Eigentums Folgen des Salzbergbaus sind.
Ich gebe Ihnen recht, aber die Bezirksregierung in Arnsberg und das Berggesetz sieht das anders. Hier beruft man sich auf den Passus, dass der Bergbau die Gebäudeschäden ersetzen muss. Somit sind alle Eingaben nichtig, die Gebäudeschäden betreffen. Richtig ist, Gebäudeschäden kann man ersetzen. Aber viel wichtiger ist der Gesundheitsaspekt. Über die gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Folgeschäden, die zur Beeinträchtigung der Gesundheit der Menschen führt. Die permanenten Störungen verursachen Schlafprobleme und lassen Ängste aufkommen bei Kleinkindern, bei älteren Menschen, aber auch bei den Bewohnern und Touristen. Die menschliche Gesundheit ist nicht ersetzbar oder auch nicht verhandelbar. Bei der Umweltverträglichkeitsprüfung, auch UVP genannt, zum Planfeststellungsverfahren, steht der Mensch als Schutzgut an oberster Stelle. Es ist die Fürsorgepflicht des Staates, aber auch der Kommunen, Sorge zu tragen, dass die Gesundheit der Menschen und der Bürger nicht beeinträchtigt wird. Notfalls auch per Gerichtsbeschluss ist dieses unverletzliche Gut, die Gesundheit des Menschen, zu schützen. Da es Alternativen zu den Sprengungen zur Gewinnung von Steinsalz gibt, müssen diese eingesetzt werden. Bergmassive werden durchbohrt, um Tunnel zu bauen. Da ist es auch möglich, dieses Verfahren im Salzbergbau einzusetzen oder die bekannten Systeme zur Gewinnung von Steinkohle einzusetzen. Bis heute wird das aber aus Gründen des betriebswirtschaftlichen Gewinnstrebens der Unternehmen und seiner Aktionäre nicht eingesetzt. Das muss zum Wohle der Menschen geändert werden, auch wenn es den Unternehmen Geld kostet und vielleicht auch die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens in Frage stellt.
Wobei das ja nur ein Symptom ist. Nicht, wenn wir an die eingangs geschilderten Probleme sprechen, da müsste man sich eigentlich überlegen, ob der Salzbergbau in einer so eng besiedelten Landschaft wie dem unteren Niederrhein überhaupt sinnvoll ist.
Man muss eigentlich alles auf den Prüfstand stellen, wenn man nämlich sieht, welche immensen Kosten da in den nächsten Jahrtausenden auf die Menschen zukommen, welche Gefahren auf die Menschen zukommen und dass man in Kosten rechnen würde. Dann ist eine Salzgewinnung hier unten am Niederrhein eigentlich gar nicht vorstellbar, gar nicht machbar.
Ja, das ist so ein alter Spruch aus der Politik, nicht, dass die Gewinne privatisiert werden. Nicht, das nehmen die Aktionäre der Salzbergbauunternehmen mit, sei ihnen gegönnt. Aber die Gefahren und die Kosten, die werden sozialisiert, da bleibt die Gesellschaft nachher drauf sitzen. Und das geht nicht. Das muss in Berlin, dort wo das Bergrecht gestaltet wird, gehört werden.
Herr Scholten von der FBI in Xanten, wir sind uns einig, trotzdem bleiben wir noch kurz bei den Informationen, die Menschen bezogen auf die gesundheitlichen Auswirkungen der Sprengung im Untertagebetrieb und ihre Erfahrung bei der Meldung an den Bergbaubetreiber uns mitgeteilt haben. Bevor wir zu den Kosten für die Schäden des Salzbergbaus kommen.
Ich habe also bei meinen Recherchen, die ich mache für das Radio, sehr viel Kontakt zu den Menschen vor Ort. Ich habe Menschen dabei, die haben kleine Kinder, die beschweren sich natürlich darüber, dass die kleinen Kinder geweckt werden, dass die nicht mehr einschlafen danach, dass die Kinder sogar Angst haben.
Bürger, die sich beim Bergbaubetreiber beschwert haben und die teilweise heftigen Erschütterungen über die Sprenggeräusche, sagen mir, man habe entweder keine Antwort bekommen oder die Antwort, man befindet sich mit den Auswirkungen der Sprengung im genehmigten Bereich nach DIN. Leider gibt es für Sprengungen und deren Auswirkungen unter Tage nur arbeitsrechtliche Vorschriften. Andere Vorschriften scheint es nicht zu geben. Nach der Erteilung der Betriebsgenehmigung kann der Bergbaubetreiber unter Tage machen, was er möchte. Das sind keine schönen Aussichten. Herr Scholten, kommen wir jetzt zur Zerstörung der Infrastruktur und die Kosten, die daraus für die Bürgerinnen und Bürger erwachsen. In vielen Fällen ist es so, dass die Infrastruktur, das heißt die Abwässerkanäle und so weiter zerstört werden. Bei uns zum Beispiel in Bord ist es so, dass hier stellenweise sich die Flussrichtungen der Abwasseranlagen umgekehrt haben. Somit müssen die Kanäle erneuert werden und das bedingt letztlich, dass die Straßen auch aufgerissen werden müssen. Und hier fangen die Kosten an, für die Bürger richtig teuer zu werden. Für die Städte ist es relativ einfach, sich mit dem Bergbauunternehmen zu einigen. Ich denke, hier ist genügend Potenzial da, dass man eventuell dann auch einen Gerichtsprozess führen könnte. Anders ist das aber bei der Renovierung der Straßen. Die Straßen gehören den Bürgerinnen und Bürgern und werden bezahlt über die Anlegergebühren. Wenn nun also diese Straße aufgerissen wird, weil der Kanal erneuert wird, dann müssen die Bürgerinnen und Bürger die Straße wieder neu bezahlen, obwohl sie das vielleicht schon vor einigen Jahren gemacht haben. Hinzu kommt, dass ja vielleicht die Straßen noch in einem guten Zustand sind. Sie sind vielleicht 30 oder 40 Jahre alt und sind innerstädtische Straßen und die könnten noch wesentlich länger halten. Aber diese Straße muss nun halt zerstört werden, weil eben darunter der Kanal erneuert werden muss. Der Schaden an dem Kanal ist nicht von selbst entstanden. Der Schaden an diesem Kanal ist durch die Bergsenkung und die Folgen des Bergbaus entstanden. Und darum wäre es doch richtig, dass hier auch dann der Bergbau die Folgeschäden, also auch die Straßen, zumindest teilweise mitbezahlt. In diesem Falle hat ja der Bürger eigentlich diesen Schaden an den Abwasserrohren ja nicht verursacht. Ich habe da noch eine interessante Frage an Sie, und zwar geht es da um die Anliegerkosten. Wir sind ja kurz vor der Wahl und die Landesregierung hat ja signalisiert, dass wir demnächst diese Anliegerkosten nicht mehr bezahlen müssen. Eigentlich, wenn man sich genau die Informationen anschaut, ist das ja eine Ente. Eine Ente insofern, dass hier nur ein Stock vorrätig ist, der mit Finanzen gestopft ist, der auch zum Teil rückwirkend in Anspruch genommen werden kann. Und es kann durchaus sein, wenn wir oder jemand hier in unserem Bereich mit seinen Straßen dabei ist, dass er hier leer ausgeht. Das ist doch theoretisch denkbar. Wie sehen Sie das?
Ja, also ich sehe das nicht ganz so skeptisch wie Sie, Herr Kamps. Ich hoffe, dass die jetzige Landesregierung oder auch die Opposition, die ja dasselbe umsetzen möchte, wenn sie ans Ruder kommt, das so machen, dass das vergleichbar ist mit den Modellen in den anderen Bundesländern. Das heißt, es wird Töpfe geben, die natürlich gedeckelt sind. Im Rahmen dieser Töpfe können die Städte und Gemeinden dann sanieren, ohne die Anleger zu Anlegerkosten heranziehen zu müssen. Das finde ich grundsätzlich gut. Dass das gedeckelt ist, kann man politisch darüber streiten, aber ich fürchte, sonst würden unsere Stadtväter und Stadtmütter einen viel höheren Bedarf anmelden als unter normalen Umständen. Wenn das dann in den nächsten Jahren und Jahrzehnten so weitergeführt wird, ist das gut. Aber Wie sieht das mit den Hausanschlüssen aus? Wenn es durch unser eingangs besprochenes Problem, die Absenkungen oder die Verwerfungen an der Erdoberfläche verursacht durch den Salzabbau, zu Problemen in der Infrastruktur, in diesem Fall der Kanäle unter den Straßen kommt, dann sind die Kanäle natürlich im Rahmen der städtischen Verpflichtungen wiederherzurichten, im Idealfall dann mit Unterstützung oder gar unter kompletter Bezahlung der Salzbergbauunternehmen. Aber die Hausanschlüsse, wie sieht das da aus? Wer garantiert mir als Hauseigentümer, dass mein Hausanschluss dann auch bezahlt wird? Das ist ja eine ganz andere Nummer, denn das gehört normalerweise ja immer zum privaten Bereich. Muss sich dann jeder Einzelne mit dem Salzbergbauunternehmen möglicherweise gerichtlich auseinandersetzen, um vielleicht nur ein paar tausend Euro, die aber auch einzelnen Leuten sehr, sehr wehtun können, wiederzubekommen?
Natürlich eine gute Frage. Und man muss sich jetzt tatsächlich die Frage stellen, kann bei der Genehmigung der Betriebserlaubnis ein Passus eingeführt werden, dass auch diese Schäden ohne große Probleme bezahlt werden. Denn ich denke, der Bergbau wird sich dagegen verwehren. Und jeder einzelne Bürger hat den Beweis anzutreten, dass diese Rohre zerstört worden sind durch den Bergbau. Und das ist wiederum eine sehr, sehr teure Sache. An dieser Stelle, Herr Scholten, darf ich mich bei Ihnen recht herzlich bedanken, dass Sie sich hier heute geopfert haben und haben Ihre Zeit mal bei uns im Studio verbracht. Liebe Hörerinnen und Hörer, für Sie geht es jetzt noch weiter, denn wir kommen jetzt zu den Einwendungen. Und hier haben wir mal kurz was für Sie zusammengestellt und hören Sie sich einfach mal diesen Beitrag an und dann werden Sie wissen, was Sie in Ihren Einwendungen schreiben können, was Sie eventuell einwenden können. Und natürlich haben Sie sicherlich auch selber noch einige Einwendungen zu machen, persönliche Probleme, die Sie an das Bergamt in Arnsberg senden können. Mehr nach der nächsten Musik. Jetzt kommen wir, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einem sehr wichtigen Punkt. Der 19. Mai 2022 steht an. Es ist der letzte Termin, bei dem Sie Ihre persönlichen Einwendungen und auch Sorgen, die Sie mit der Erweiterung des Salzbergbaus verknüpfen, an die Bezirksregierung in Arnsberg senden können. Machen Sie von Ihrem Recht Gebrauch, denn nach dem 19.05.2022 gibt es keine Möglichkeiten mehr. Wie bei der Kiesindustrie geht es beim erweiterten Salzabbau nicht nur um die schöne Landschaft und die Vernichtung von Kulturland, und den ungezügelten Abbau von Kies, sondern um ihr persönliches Eigentum und die Gefahren, die der untertägige Salzabbau mit sich bringt. Hier geht es um die Schädigung ihres Eigentums, als Folge der Bergsenkungen in den nächsten 100 bis 200 Jahren und der Grundwasserregulierung durch die Linek, die auf ewig erforderlich sein wird, damit das Gebiet, das vom Salzbergbau betroffen ist, bewohnbar bleibt. Dieses erfordert den Einsatz von Pumpwerken. Diese wiederum benötigen Energie. Zurzeit sehen wir, wo wir bei der benötigten Energie unsere Grenzen haben. Ein großflächiger Stromausfall verursacht, wodurch auch immer dieser verursacht worden ist, führt dazu, dass das betroffene Salzabbaugebiet für immer unbewohnbar wird. Denken Sie auch an den Hochwasserschutz und die Folgen des Klimawandels mit den Folgen für Leib und Leben Ihrer Lieben. Wenn das Abbaugebiet mehr als 4 Meter tiefer gelegt wird, und es zu einem Hochwasserereignis kommt und sich das Abbaugebiet dann unter dem Niveau des Rheines befindet und diese entstandene Badewanne voll Wasser läuft. In dem Fall werden die Pumpen für die Grundwasserregulierung ausfallen. Das Grundwasser steigt und die Fluten des Rheines setzen das gesamte Abbaugebiet auch über weitere angrenzende Gebiete hinaus, einige Meter unter Wasser. Dieses eingeflossene Wasser hat keinen natürlichen Abfluss mehr. Es kann nicht abgepumpt werden, so sagen uns die Experten, und ihr Eigentum, ihr Haus und ihr Dorf wird für immer im Wasser versinken. Man stelle sich die Frage, ist es das alles wert? Denken Sie auch an die täglichen Beeinträchtigungen durch den Bergbau, die täglichen Sprengungen und die Sprenggeräusche, die in den frühen Morgen- und späten Abendstunden den Schlaf Ihrer Lieben stören. Denken Sie auch an die Vibrationen, die einem kleinen Erdbeben gleichen, die tagtäglich Ihre Wohnung, Ihr Haus und Ihr Eigentum erschüttern. Und an die Schwingungen, die Wände wackeln, die Gläser klirren lassen. Kinder haben Angst, und Haustiere und das Nutzvieh spielt verrückt. Bedenken Sie, dass besonders Schwingungen und die Schwingungswellenamplituden, die von der Sprengung hervorgerufen werden, sehr wohl in der Lage sind, materielle Schäden an Ihrem Eigentum zu verursachen. So können Risse an der Bausubstanz entstehen und zu Schäden an Ihrem Haus oder Eigentum führen. Denken Sie auch an die Wertminderung Ihres Eigentums. Häuser und Gebäude in Bergbaugebieten sinken ihren Preis bis zu 25%, so sagte mir ein Makler. Zum Abschluss haben wir noch die Schadensbehebung des Bergbaubetreibers, garantiert durch das Bergrecht. Die Erfahrung der betroffenen Bürger in den vergangenen Jahren mit dem Salzbergbau und der Regulierung von Schäden hat eine gewisse Brisanz.
Und die Schadensbilanz sieht anders aus, wie immer vom Bergbaubetreiber dargestellt. Viele Schäden wurden durch den Bergbaubetreiber und von dem Schadensregulierer Cavity abgelehnt. Von einer Zufriedenheit der betroffenen Bürger bei der Schadensregulierung von 99,9%, wie gebetsmühlenhaft von den Bergbaubetreibern behauptet, und auch die Äußerung von sehr wenigen Bergbauschäden pro Jahr durch den alten Bergbau, worauf man sich immer wieder beruft, kann von der Bürgerinitiative Salzbergbaugeschädigte nicht bestätigt werden. Hier ist transparent gefordert. Nur das Setzen von Messbolzen an den betroffenen Gebäuden behebt den Schaden nicht, ist aber ein Wertmesser des Bergbaus für eine zufriedenstellende Schadensregulierung. Hier geht es nach dem Motto Bolzengesetz, Schadensfall einvernehmlich gelöst. Das ist leider nicht der Fall. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, der Schädiger, also der Bergbau, entscheidet, ob er einen Schaden verursacht hat, wenn er den Schaden anerkennt, wie viel er für die Schadensregulierung zahlen möchte. Alternativen, die gibt es leider nicht. Der Rechtsweg zum Gericht, ja, den kann man gehen. Aber eine Rechtsschutzversicherung zahlt nicht, die erforderlichen Gutachten zur Beweissicherung und die Gerichtskosten sind für den normalen Bürger unerschwinglich. Das Vertrauen über eine faire Bergschadensanerkennung und eine faire Bewertung durch den Bergbau finden keine Anerkennung mehr bei der Bevölkerung, wie die Informationen der Bürgerinitiative Salzbergbaugeschädigte zeigen. Es mag sein, dass der neue Bergbaubetreiber K&S anders als der Schadensregulierer der deutschen Solberwerke Cavity handelt. Jedoch die Forderung nach einer unabhängigen Schlichtungsstelle wie beim Steinkohlebergbau lehnt man nach wie vor von beiden Bergbaubetreibern strikt ab. Die Begründung, man hätte nur 10 Fälle in den letzten Jahren bei K&S, mögen sogar stimmen. Denn wenn unter der Bislicher Insel Salz abgebaut wird, wo sich keine Gebäude befinden, wird sich kaum jemand über Schäden beklagen. Allerdings wurde mir von einem Mitglied der NABU Xanten-Wesel berichtet, dass das Informationszentrum der NABU auf der Wislicher Insel in den letzten Jahren immer mehr deutliche Anzeichen von Gebäudeschäden zeigt. Hier spielt also auch die Zeitachse nach dem Ende des Salzabbaus unter einem Objekt eine entscheidende Rolle. Wenn Schäden auftreten, so zeigen die Erfahrungen der Vergangenheit im alten Salzbergbau, werden die Senkungen erst nach 30 Jahren oder auch mehr sich an der Oberfläche zeigen. Erst dann entstehen die von den Bürgern gefürchteten durch Bergsenkung hervorgerufenen Schäden an den Immobilien und der Infrastruktur. Auch den Naturschutz wird es treffen, vielleicht erst in 30, 40 oder mehr Jahren. Wenn auch das Naturschutzkleinod Bislicher Insel, wie die heutigen Senkungsprognosen zeigen, so weit abgesunken ist, dass dort nur noch ein See vorhanden ist, der dann, wie an der Xantener Nordsee, vielleicht für den Wassersport geeignet ist, aber nicht mehr als Naturschutzgebiet. Derzeit beschweren sich die Menschen in Xanten, Menzeln und Feen über die immer stärker werdenden Erschütterungen und Vibrationen und die damit einhergehenden Sprenggeräusche. Hier sind eindeutige Regelungen oder der Einsatz anderer zur Verfügung stehender Abbautechniken aus dem Steinkohle- oder dem Tunnelbau zu verwenden, die die Gesundheit der Menschen und ihr Hab und Gut nicht belasten. Sich nur auf die DIN-Normen des Arbeitsschutzes und die Betriebsgenehmigung zu berufen, wie es heute geschieht, ist nicht zielführend, die Gesundheit und das Eigentum der Menschen zu schützen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende unserer heutigen Radiosendung angekommen. Weitere Erläuterungen und Informationen zu den Einwendungen und die Adresse des Bezirksamtes in Arnsberg sowie eine genaue Darstellung der Abbaufelder können Sie auf der Webseite der Bürgerinitiative unter www.salzbergbaugeschädigte.de finden. Denken Sie dran, Sie können auch für Ihre Kinder und Nachkommen auch stellvertretend Ihre Einwendungen dem Bergamt senden oder sich den Einwendungsvorschlägen der Bürgerinitiative anschließen. Das war eine Radiosendung in Verbindung mit der Bürgerinitiative Salzbergbaugeschädigter. In der Moderation hörten Sie Karl-Heinz Kamps. Danke, dass Sie zugehört haben. Tschüsskes und auf Wiederhören.